stütze ich da immer auf Munro und Laukamp, diese gefälschten Gutachten. Einer der beiden soll gesagt haben, dass der Text würde beweisen, dass Jesus verheiratet gewesen sei. Ja. Die Welt wollte betrogen werden.
Dieser unwissende Täter, der gar nicht genau weiß, um was es sich da handelt, und hat so quasi Karen King diesen Papyrus untergejubelt.
Aber also, ein Schlaumeier, würde man, muss man sagen. Aber er hat das wirklich klug gemacht. Ja.
Aber nicht klug genug.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Lieber Gregor, ich freue mich, dass wir wieder eine Folge mit dir aufnehmen dürfen. Wir, das sind Nicola Matter und ich, Niklas Walder. Und heute, ich möchte starten mit einer kleinen Einleitungsfrage, die uns so in die Nullerjahre zurückführt. Kannst du dich erinnern an die Zeit, Gregor, als der Da Vinci Code von Dan Brown veröffentlicht wurde?
Ja, genau. Ja.
Und das war ja in dieser Zeit in aller Munde, dieses Buch und dann der Film. Eine Frage, hattest du damals auch so Diskussionen mit Leuten, die dir dann erklären wollten, wie es eigentlich wirklich war und dann quasi mit Dan Brown argumentierten, warum die Kirche und die Christen alle falsch liegen?
Also ich hatte 2000 und, was war das? Frisch, dieses Buch rausgekommen ist, hat mir ein Seminar gemacht zum Da Vinci Code, und wo viele Leute drin saßen und auch Leute, die wussten, wie es läuft. Das war eigentlich aber schon vorher, als da Verschlusssache Jesus da rauskam, da zu Qumran, Jesus, Qumran und der Vatikan, diese ganzen Geschichten, das war auch schon so. Und seitdem ist es ja wirklich so, alle 5 Jahre werden wir da mit irgendeinem Skandal beglückt. Ja. Meistens um Ostern. Also Judas Evangelium war ja auch so, war auch vor Ostern gut platziert. Ja, genau. Und das war ja auch hier so, dass bei dem Thema, was wir heute machen, ein sehr gut orchestrierter Mediensturm, der da ja aufgebaut wurde. Genau.
Das ist perfekt. Und genau in dieses Territorium wollen wir jetzt ein bisschen sagen, dieses der Da Vinci Code, Dan Brown Territorium steigen wir ein. Und zwar in Zusammenhang mit einem Papyrus, der 2012 veröffentlicht wurde. Und die Geschichte, da kommen wir darauf, rundherum, würde ich sagen, ist fast schon thrillermäßig. Es ist so skurril und grotesk. Und ich freue mich sehr auf diese Folge jetzt. Im Podcast, den wir vor einigen Monaten mit zu Wes Huff aufgenommen haben, haben wir schon diesen Papyrus angesprochen und versprochen, dass wir dazu noch eine Podcast-Folge machen. Und das machen wir jetzt heute. Am 18. September 2012 fand in Rom der Internationale Kongress für koptische Studien statt. Und die Kirchenhistorikerin Karen L. King, Professorin für frühes Christentum an der Universität Harvard, stellte dort ein bisher unbekanntes, schockierendes Papyrusfragment vor. Und das gibt jetzt, dieser Papyrus gibt quasi jetzt historische, frühe Indizien für die Theorien, die wir auch von Dan Brown und anderen kennen, nämlich, dass Jesus eine Frau gehabt haben sollte. Oder mal sehen, ob es diese Indizien gibt. Kannst du uns da ein bisschen hineinführen, Gregor? Was steht genau in diesem Papyrus? Was ist das für ein Papyrus? Was hat sie da der Welt präsentiert an diesem Kongress?
Ja, genau. Hintergrund war, dass das war sehr gut orchestriert, wie ich vorher schon gesagt habe. Sie hat vor ihrem Abflug an diesen koptologischen Kongress, zu dem ich auch eingeladen war, ich konnte aber nicht, weil ich da gerade Habil hatte, weil es in den letzten Zügen war. Vielleicht kommen wir dann darauf noch zu sprechen. Sie hat dann Interview gemacht und hatte dieses Interview ist dann noch unter Verschluss gehalten worden, und der Mediensturm wurde dann wirklich am Tag darauf orchestriert, dass es wirklich zu diesem koptologischen Kongress dann in aller Welt war. Und es ist zeitgleich, ich habe hier einen Spiegelartikel mitgebracht, aber in der BBC kamen Nachrichten, wirklich rund um die Welt wurden Fotos von diesem Papyrus gezeigt. Jesus hatte eine Frau. Ja.
Und es ist ja kaum eine Fachtagung normalerweise, die auf einen Schlag so viel Interesse generiert.
Nein, das ist eine ziemlich verschlafene Fachtagung von ein paar wenigen Leuten, die halt sich mit koptisch beschäftigen. Und dann gibt es die Leute, die Altphilologie machen und wieder irgendwie ein neues Konstrukt gefunden haben in der koptischen Sprache, auf irgendeinem Papyrus. Dann gibt es Leute, die sich mit Hinterlassenschaften der koptischen Kultur beschaffen. Es gibt Leute, die koptische Texte edieren, bearbeiten. Es gibt eine Sektion, wo es um biblische Texte geht. Und es gibt meist auch ein paar Leute, die sich mit Apokryphen beschäftigen. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass Karen King eigentlich dort nicht hingehört, weil sie kein Koptisch kann.
Das ist suboptimal.
Muss aber auch sagen, dass sie von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat. Sie hat immer gesagt, sie ist keine Spezialistin für koptische Sprache. Sie kann diese Sprache nicht. Mhm. Und das ist wohl auch ein Problem gewesen, denn auf dem koptologischen Kongress gab es eigentlich schon am Tag danach, nach ihrem Vortrag, eine Mehrheit kann man nicht sagen, aber eine starke Fraktion, die gesagt hat, dieses Ding, das kann nur ein Fake sein. Das ist nicht echt.
Also ein Papyrus und da irgendwie, das geht um die Welt. Jesus hat eine Frau.
Ja, genau.
Aber was stand eigentlich darin?
Das ist eine gute Frage, weil man das eigentlich gar nicht sagen kann. Es stand eigentlich vor allem drin, dass Jesus eine Frau hatte. Punkt. Oh, okay. Das Ding ist etwa 4,8 Zentimeter groß, so eine Kreditkartengröße. Mhm. Und du hast so Linien, also ich kann es hier zeigen nochmal.
Für alle, die den Podcast einfach als Audio hören auf Spotify und anderen Plattformen, wir schauen uns jetzt Bilder an. Wer die Bilder ansehen will, kann auf YouTube wechseln. Da zeigen wir Bilder von diesem Papyrus.
Man sieht hier einzelne Zeilen in koptischer Schrift. Ganz zentral in der Mitte, Tashime, meine Frau, also die Hauptaussage. Und der Rest sind ziemlich zusammengewürfelte Aussagen, die vom Duktus her ganz stark ans Thomas-Evangelium erinnert. Es gibt nur ganz, ganz wenige Dinge und wenn man es genau anschaut, eigentlich kein einziges Wort, das nicht aus dem Thomas-Evangelium stammt. Also so ein Komposition vom Thomas-Evangelium.
Kannst du kurz erklären, was das Thomas-Evangelium ist?
Das Thomas-Evangelium ist eines von diesen Evangelien, die man 1945 in Nag Hammadi entdeckt hatte. Ein Felache hatte dort in einem Tonkrug Kodizes gefunden, die dann auf dem Schwarzmarkt landeten. Es sind Bücher in koptischer Sprache, Zusammenstellungen von Texten, die man gemeinhin unter Apokryphen einordnet, also Texte, die nahe zur Bibel stehen, aber nicht biblischen Inhalt sind, die einen gnostischen Kontext haben. Also es sind immer Geheimoffenbarungen, die Jesus einem Apostel, zum Beispiel dem Thomas oder der Maria oder Judas Evangelium ist nicht jetzt in diesem Nag Hammadi Kodex gefunden worden, aber gehört auch in diesen Kontext. Jesus gibt denen eine geheime Offenbarung. Du hast mehr begriffen als alle anderen, dir erkläre ich jetzt, wie es funktioniert. Mhm. Es gibt ein paar weitere Texte, aber Thomas Evangelium ist das bekannteste daraus. Ja. Mhm. Wahrscheinlich auch das älteste. Und was man, wenn man sieht, wenn man das anschaut, hier zu unter den Jesus Papyrus, dann sieht man, wie ungelenkt das ganze Ding geschrieben ist. Also es sind ganze Tintenseen, die da drauf sind. Wenn man das mit normalen koptischen Texten vergleicht, auch hier, ich habe hier den Schluss des Apokryphon des Johannes, ist oben und unten beginnt das Thomas-Evangelium. Also der Titel hier steht, gehört noch zum Text oben und dann beginnt hier das Thomas-Evangelium und auf der anderen Seite ein Ende des Matthäus-Evangeliums. Und wenn man das genauer anschaut, sieht man, wie sauber das ausgeführt ist. Die Leute machen auch noch die Häkchen hin, weil Papyrus ist ein sehr teurer Stoff, um beschrieben zu werden. Und wenn jemand nicht richtig schreiben kann, dann übt man das auf Tonscherben oder man übt es mit der Wachstafel, bis man wirklich gut schreiben kann. Und dann darf man Papyrus beschreiben. Aber man würde nie in der Schule einem Zweit-Drittklässler Papyrus zur Verfügung geben. Das ist einfach, das geht nicht, viel zu teuer. Und wenn man hier sieht, nur schon, das sind so ungelenke Buchstaben. Man hat den Eindruck, das hat jemand gemacht, der nicht schreiben kann, der viel zu viel Tinte aufnimmt. Man hat manchmal den Eindruck, es könnte sogar ein Pinsel gewesen sein und nicht ein Kalamus, mit dem das geschrieben worden
Kalamus
ist.
Ein
Kalamus ist ein Schilfrohr, das zugeschnitzt wird, damit man es wie eine Feder brauchen kann. Und ein guter Schreiber lernt in der Schule, wie man sich diesen Kalamus selbst herstellt und dann schreibt man damit. Und eben, wenn man es kann, es gibt Papyri, wir haben bei uns im Museum Papyri, da sind die Buchstaben einen Millimeter hoch und jeweils noch mit Häkchen versehen, um die Buchstaben zu dekorieren, wenn man es kann. Mhm. Aber hier sind die Buchstaben wirklich unglaublich ungelenk. Man hat wirklich den Eindruck, da kann jemand nicht schreiben. Ja.
Also mindestens jetzt für das, was für uns sichtbar ist, jetzt auch als Laien, die Unterschiede sind schon irgendwie bemerkbar. Wir haben quasi schön geschriebene, feine Textbeispiele und dann diesen Papyrus, der schon ein bisschen schludrig daherkommt.
Das zweite Problem ist, wenn ich einen Text habe, von dem der wichtig ist, aus irgendeinem Grund, gibt es so ein paar Vorfragen, die ich mir stelle. Woher kommt der Text? Ist eine Frage. Dann, was ist er überhaupt gewesen? Was war der Sitz im Leben von einem solchen Text? Wie ist er ausgeführt? Und der Inhalt gehört natürlich auch dazu. Und was bei dem auffällt, ist, das Ganze ist überhaupt nicht klar, was es soll. Es gibt keinen Sitz im Leben, wo man das irgendwie hinmachen könnte. Wenn ich es nämlich anschaue, ich habe hier die Vorderseite. Wenn man die Rückseite anschaut, ist die Rückseite fast leer, ist fast nichts. Und wenn die Rückseite ganz leer wäre, wäre es eine Rolle gewesen. Wenn die Rückseite, ich habe hier ein Buch, so sehen die frühchristlichen Bibeln aus. Mhm. Und ein Kodex ist ein Johannesevangelium. Und wenn hier was ausbricht, dann habe ich auf beiden Seiten Text.
Ja.
Und habe ein Papyrus beidseitig beschrieben. Wenn es eine Rolle war, ist nur eine Seite beschrieben. Und bei dem Ding ist die Rückseite fast leer. Man kann nur mit ganz viel Schwierigkeiten etwas erkennen. Von daher ist es nicht klar, ist es eine Rolle oder ein Papyrus gewesen. Und dann ist die Textzusammenstellung derart komisch, dass man nicht irgendwie die Texte sauber zusammenhängen könnte. Also wenn ich jetzt den Text hier nehme, das ist der koptische Text von dem, was man lesen kann. Ist ein sehr schönes koptisch ich habe schon erzählt, nahe dem oder praktisch identisch zu dem, was man im Nag Hammadi findet. Also Thomas Evangelium ist genauso geschrieben. Und wenn ich das jetzt lese, die einzelnen Zeilen, dann kann ich das nicht ergänzen und es gibt einen sinnvollen Text.
Okay.
Also es ist nicht ein eindeutiger Text fortlaufend und da fehlen links und rechts ein paar Zeilen und ich erhalte nachher eine saubere Aussage, sondern es sind einfach einzelne Versatzstücke zusammengestellt. Auch das ist auffällig, was schwierig ist zu erklären. Und eben, das sind alles immer nur Indizien. Wir machen einen Indizienprozess zunächst einmal. Mhm. Herkunft ist nicht klar. Karen King sagt, ist von einem Sammler und der möchte anonym bleiben.
Aus irgendeinem Privatbesitz, irgendwie ein bisschen obskur.
Ja. Ganz genau sagt sie. Dann habe ich die komische Schrift, die mit nichts zusammenpasst, was wir aus der Zeit kennen. Man muss auch sagen, wenn das nur die Schrift wäre, dann habe ich halt einen komischen Papyrus und vielleicht hat wirklich ein Kind irgendwas beschrieben. Das kann alles sein und es gibt auch Beispiele dafür. Aber je mehr Indizien in eine Richtung zeigen, desto mehr eindeutiger ist das Ganze, dass es wohl eine Fälschung ist. Mhm. Eindeutiger wird es dann, wenn man die ganzen Zeilen genauer anschaut. Wenn ich die Texte durchgehe, dann kann man sehr schön zeigen, dass praktisch alles, was da steht, genauso im Thomas-Evangelium steht. Okay. Das sind alles Versatzstücke aus dem Thomas-Evangelium, aber manchmal sind Schreibfehler drin, die einem Kopten nicht passieren können. Es gibt Dinge, die sind so absurd, dass es einem, der koptisch kann, nicht passiert. Einfach, das hängt mit der Satzkonstruktion zusammen. Koptisch ist die alte ägyptische Sprache, also die Sprache von Kleopatra, aber sehr abgeschliffen und die funktioniert ein bisschen ähnlich wie Englisch, sehr abgeschliffen, aber es ist sehr wichtig, dass ich die Satzstruktur aufrechterhalte. Ich muss Element nach Element setzen, nicht wie Latein oder wie Deutsch, wo ich Subjekt und Objekt irgendwo im Satz verpacken kann und wenn ich die Endung richtig mache, dann kann ich das irgendwo hinstellen, sondern Koptisch hat eine ganz klare Struktur. Mhm. Und da gibt es einfach eine ganze Reihe von Fehlern, die können einem koptischen Muttersprachler nur sehr schwer unterlaufen. Und es fällt dann auch, es gibt eine Reihe von Fehlern. Zum Beispiel habe ich hier in der Zeile 1 fehlt hier ein N. das N wird zusammen mit dem P ein M und das fehlt da. Und das ist auffällig. Und eine Begründung ist, ab 2002 gibt es eine Interlinear-Version des Thomas-Evangeliums im Internet, wo oben der Text auf Koptisch war, dann eine Umschrift und dann das Englische. Ich habe es hier. Und dem ist ein Schreibfehler unterlaufen. Hier ist ihm das M ausgefallen. Obwohl es ursprünglich drin war. Also man sieht hier noch das Pünktchen davor, da war mal ein M drin und ist ihm ausgefallen. Und als unser Fälscher das zusammengestellt hat, jetzt, oh Wunder, fehlt es auch. Und das kann man eigentlich durch alle Zeilen hindurch so buchstabieren. Aber natürlich im Zentrum steht immer dieses Tachime, meine Frau. Und das sieht man auch beim Text. Ach, das ist auffällig. Die wunderschöne Kreditkarten. Format. Wenn ein, normalerweise, wenn ich einen Papyrus habe, dann sieht der sehr unförmig aus. Also es ist irgendwo halt ausgebrochen und mit Ecken und Kanten. Und der ist so schön rechteckig, passt wirklich perfekt in die Hosentasche. Auch das ist schon, und dann mittendrin, genau im Zentral, wie mit dem Spotlight drauf, meine Frau. Ja, genau.
Also, diese Schreibfehler auf diesem vermeintlich uralten Stück Papyrus, das ist eigentlich eins zu eins der Schreibfehler, was war das, ein Wörterbuch?
Das war diese interlineare.
Die interlineare Übersetzung, was dort 2002 sozusagen dem Autoren dieser Übersetzung unterlaufen ist.
Ja, genau.
Das ist einfach übernommen in dem Sinne.
Ja, genau. Vielleicht am skurrilsten ist die sechste Zeile. Und wenn man das so liest, Mare Rome et ho schaffene. Und das macht nicht viel Sinn. Man hat dann lange über das Wort schaffe nach diskutiert, was das wohl sein könnte, und dann nie. Und dann hat irgendjemand gefunden, ja, man könnte das ja mit Anschwellen übersetzen und dann würde es gehen. Und das steht aber nicht im Thomas-Evangelium so. Weil das Mare müsste entweder Mare Rome, müsste ein Artikel drin sein, der Mensch, der böse ist, oder ein Mensch, dann müsste aber ihr Echu drinstehen. Also es geht einfach alles nicht wirklich auf. Ich habe in meinem Habilitationsvortrag dann irgendwann im Dezember 2012 gesagt, es muss doch heißen, kein böser Mensch bringt hervor, weil wieder diese Interlinear-Übersetzung von Grondin Grundlage ist. Wenn ich nämlich hier die einzelnen Elemente zusammenstelle und kein Koptisch kann, dann nehme ich hier das he bring, which is wicked, no man. Und wenn ich das zusammenstelle, erhalte ich zwar auf Englisch einen schönen Satz, no man, which is wicked, does he bring. Aber das Problem ist, dass ihm hier das Jota ausgefallen ist, als er das abgeschrieben hat. Und das hat dann hier glücklicherweise zum Schreibfehler geführt, der dem Satz, der auf Koptisch nun absolut keinen Sinn macht, auf Englisch schon, auf Koptisch überhaupt nicht, hat dann dazu geführt, dass es doch irgendwie deutbar ist, dass es irgendwie lösbar ist.
Oh wow, ja.
Ja, aber von daher war eigentlich schon 2012 klar, das ist eine Fälschung.
Ich stelle mir vor.
Weil das jemand gemacht hat, der kein Koptisch konnte. Ja.
Und wir kennen solche Fachtagen und ich stelle mir das vor, jemand stellt so etwas, diese Karen King stellt diesen Text vor. Wäre spannend gewesen, wenn du hättest teilnehmen können, diese Tischgespräche nach den Vorträgen, dass man, wenn sich dann die Koptis, also quasi die Experten und Expertinnen überlegen, was haben wir jetzt da gehört? Stimmt das? Kann das stimmen? Das muss, ich wäre da gerne dabei gewesen, ja, um das irgendwie zu hören, wie das diskutiert wurde. Nun, vielleicht ein bisschen, was hat dann Karen King, wie hat sie das genau vorgestellt und was hat sie daraus gemacht?
Wie schon gesagt, Karen King konnte kein Koptisch und hat sich daher auf die Fachexpertise von anderen verlassen müssen. Aber es war für sie schon klar, von ihrem Fachgebiet her, sie ist eine Forscherin zu Gender und Frauen im frühen Christentum, das ist ihr Hauptthema. Zudem hat sie viel gearbeitet, ist da auch ziemlich renoviert auf dem Gebiet. Es wäre so das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Und sie hat auch schon in diesem Interview, von dem ich vorerzählt habe, gesagt, das ist ein Carrier Maker, dieser Papyrus, aber wenn er nicht echt ist, ist ein Carrier Breaker. Mhm. Und so ist es dann auch herausgekommen. Sie wollte, dass das Ding echt ist, hat man den Eindruck, und sie war wohl auch zu wenig vorsichtig. Man muss aber auch sagen, dass sie eigentlich von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat. Sie hat gesagt, sie kann kein Koptisch. Sie hat auch nie behauptet, dass Jesus verheiratet gewesen sei, sondern es war für sie immer klar, diese koptischen Texte kommen alle aus dem 4. Jahrhundert. Das Thomas-Evangelium ist aus dem 4. Jahrhundert. Der Dialekt hier ist 1:1 das, was man im Thomas-Evangelium findet. Das kann man an verschiedenen Worten sehr schön zeigen. Das gehört ins 4. Jahrhundert. Das sind alles Übersetzungen von Evangelien, von Texten aus dem 2., 3. Jahrhundert, die ursprünglich auf Griechisch geschrieben wurde. Mhm. Und das hat sie gesagt. Sie hat gesagt, wir haben hier einen Beleg dafür, dass Christen in Ägypten im 4. Jahrhundert Texte aus dem Griechischen ins Koptische übersetzt haben und die Texte, die griechischen Texte belegen, dass im 2. und 3. Jahrhundert über Jesus und über seine Beziehung zu Maria Magdalena diskutiert worden ist und die hätten wohl auch diskutiert, ob er verheiratet war. Mhm. Und das ist insofern auch nicht weiter auffällig, weil es gibt tatsächlich Texte, die genau das tun.
Ja. Ich lese nur ganz kurz vor aus einer Dokumentation, einem Dokumentarfilm von 2012, wo sie sich geäußert hat. Und sie hat gesagt, genau, das Dokument sagt uns nicht, ob Jesus verheiratet war oder nicht, sondern nur, dass diese Frage quasi diskutiert wurde. Und sie sagt dann, es sollte uns dazu bringen, das christliche Verständnis von Sexualität und Ehe auf eine sehr positive Art und Weise zu überdenken und die Freuden der Sexualität, die Freude und die Schönheiten der menschlichen intimen Beziehungen wieder zu entdecken. Und ein Journalist, der das Ganze danach untersucht hat, sagt dann, ordnet das ein bisschen ein und sagt, also ordnet es ein beim Lebenswerk von King und sagt, das Fragment der Frau von Jesus, also dieses Papyrus-Fragment, passt fast ein bisschen zu gut zum Lebenswerk von dieser Karen King, die sich eigentlich dafür eingesetzt hat, die Vielfalt der Stimmen in den Gründungsjahren des Christentums wieder aufleben zu lassen. Ist sie da quasi auch vielleicht aus ihrer eigenen, also ihrem eigenen wissenschaftlichen Schaffen, dem ein bisschen auf den Leim gegangen, weil es ein Beleg für das ist, was sie so gerne hätte.
Ja, genau, Confirmation Bias. Man müsste wirklich, wenn Dinge zu gut passen, einfach aufpassen, weil es könnte auch ziemlich daneben sein. Oder anders gesagt, der Fälscher hat sich wirklich ein ideales Opfer ausgesucht. Das muss man sagen. Und dafür Habilitationsvortrag hieß Nachruf auf einen Jesus-Papyrus zur Ehrenrettung von Karen King. Sie war insofern erstaunlich vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich auch so vorsichtig wäre, wenn mal irgendetwas genauso gut passen würde auf mein Lebenswerk. Dann gut. Ja, wird man dann mal sehen. Aber das war schon, sie war da vorsichtig. Da gibt's andere Probleme. Ja. Was man vielleicht noch kritisieren könnte, ist der zweite Nachsatz. Die Leute, die behaupten, dass Jesus verheiratet gewesen war, eine Beziehung zu Maria Magdalena hatten, sind alles Leute, die jegliche sexuellen Beziehungen komplett ablehnen.
Also das wenig von dieser Freude der
Intimität. Gar nicht, ja genau. Das hängt mit dem Philippus-Evangelium, mit den Gnostikern zusammen, die alles nur keine fleischlichen Beziehungen.
Ja. Also es war dann verstanden als eine geistliche Vereinigung.
Ja, oder genau. So. Okay. Das im Philippus-Evangelium gibt es ja auch diese berühmte Stelle, wo Jesus küsst. Und da ist nicht das koptische Wort für Küssen verwendet, sondern das griechische Aspazomai. Aspazomai heißt Küsschen, Küsschen, Küsschen zur Begrüßung. Judas Aspazomai, Jesus, damit man ihn erkennt. Oder Maria Magdalena, da gibt es das Maria-Evangelium, die begrüßt alle Jünger und das auch Aspazomai. Okay. Und Jesus Aspazomai auch Maria Magdalena, aber das kann man dann eben erotisch ausbauen. Aber da ist auch ganz viel weggebrochen. Also man weiß nicht mal, er küsst sie zwar oft oder er begrüßt sie oft auf die Stirn oder auf den Mund oder auf die Nase. Da kann man ganz viel auf koptisch machen, aber natürlich ist es der Mund gewesen, weil es ist das, was man haben möchte. Mhm. Also auch da gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Aber wenn man das im Zusammenhang liest, ist eigentlich klar, da geht es um Urbild-Abbild-Theologie. Die Gnosis ist ganz stark platonisch beeinflusst. Der Körper spielt keine Rolle, ist nur Soma Sema, sagt Platon schon, ist nur ein Grab für die Seele. Und es geht darum, die Wahrheit abzubilden in diesem schrecklichen Körper. Und darum hat Jesus eine Beziehung, weil der Christus im Jenseits eine Beziehung zur Sophia hat. Es geht da um untere und obere Sophia.
Okay.
Ja. Eine ganz recht komplizierte Geschichte. Und frühchristliche Theologen, Tertullian macht sich auch wunderbar darüber lustig. Also, ja. Wir haben auch ein christliches Echo darauf. Also, es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann einmal ein echtes Maria-Evangelium, also Maria, Ehefrau von Jesus-Evangelium auftauchen würde. Das würde in die Theologie des 2., 3. Jahrhunderts der gnostischen Theologie recht gut passen. Was nicht passt, ist Kinder. Das geht nicht.
Das geht nicht.
Also sexuelle Beziehungen, undenkbar.
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.
Okay. Aber wenn wir uns nochmal zurückversetzen ins Jahr 2012, diese Fachtagung in Rom, das Echo war gespalten. Für die einen, oder das Medienecho war natürlich groß, für die einen ein gefundenes Fressen. Es ist nämlich das, was, es würde bestätigen, was Dan Brown schon lange gesagt hat. Es bestätigt Da Vinci Code. Andere waren skeptischer. Du hast 3 Monate später bereits einen Nachruf auf diesen Papyrus verfasst. Wie ist quasi dieser Papyrus oder der Ruf dieser Papyrus gealtert? Was ist in der Zwischenzeit noch passiert? Was hat man da weiter daran erforscht?
Zunächst muss man noch sagen, du hast auf der einen Seite ein reines Orchideenfach, Koptologie, die sonst es immer schwer hat zu begründen, warum sie überhaupt existieren.
Ja.
Das Problem haben wir an der Uni Freiburg auch. Also Leute, wenn ihr Koptisch lernen wollt, bei uns gibt das. Das ist immer schwierig zu argumentieren. Und dann plötzlich ist ein Medienrummel. Und die Versuchung, den Medienleuten das zu geben, was die haben wollen, ist einfach sehr, sehr groß.
Ja.
Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich die Medienleute, die auf der Suche nach einem Skandal sind. Eben, Jesus ist verheiratet. Und natürlich kam dann sehr schnell die Diskussion auf, es gibt viele Anzeichen, dass es nicht echt ist. Das waren am Anfang nur Indizien. Karen King hatte schon in ihrem Interview versprochen, dass sie dabei sei, einen Artikel zu verfassen in einer Zeitschrift von Harvard, der peer-reviewed sein soll. Und da war es schon so, dass zwar einer von den Viewer sagte, das ist echt und das ist gut und das ist ein sehr namhafter Koptologe. Und andere haben auch Peer-Reviewer, die eigentlich anonym sein sollten, haben gesagt, nee, das darf nicht veröffentlicht werden, weil das ist zu lustig, die ganze Geschichte. Das war auch damals schon klar.
Ja.
Und dessen Namen war lange geheim, der gesagt hat, das ist nicht echt, hat zunächst ein bisschen nachgegeben, weil sein berühmter Freund gesagt hat, es ist echt. Das ist auch ein Punkt, das ist das ganze Peer-Review-Verfahren, das eigentlich garantieren soll, dass die Wissenschaft gut arbeitet oder zumindest man sich gut arbeitet, ist da auch etwas ausgehebelt worden in diesem ganzen Ding.
Ja.
Aber in der Rezeption hat sie dann auch sauber weitergearbeitet. Sie hat eine Radiokarbon Datierung in Auftrag gegeben, wo man diesen Papyrus datieren sollte. Da sind aber auch einige Fehler unterlaufen. Man hat einfach die Resultate sind nie recht eindeutig. Man hat Resultate bekommen, die schwierig sind, teilweise weil sie zu jung sind und teilweise weil sie deutlich zu alt sind, also vorchristlich als Alter und dann 6., 7., 8. Jahrhundert, ich weiß die Daten nicht mehr so genau, viel zu jung. Das war wieder ein Problem. Die Tinte hat man analysiert. Es ist nicht eine moderne Tinte, irgendwie Parker mit, was weiß ich, modernen Zusatzstoffen, sondern wirklich eine auf Kohlen, also auf Asche basierende, kohlenstoffbasierende Tinte, wie man es damals gebraucht hat, von daher nicht weiter auffällig.
Was aber auch nicht etwas wäre, was man so aufwendig wäre.
Nein, ist überhaupt nicht. Ist kein Problem, das herzustellen. Also diese Fehler sind zumindest nicht unterlaufen.
Ja.
So muss man sagen.
Bevor wir zum eigentlichen Fälscher kommen, weil Karen King, die war ja auch ein bisschen ein Opfer in dieser ganzen Geschichte. Du hast vorhin gesagt, dass sie gesagt habe, dass es entweder ein Career Maker oder Breaker. Hat es ihre Karriere dann zerstört?
Es ist sehr ruhig geworden um sie. Sie hat ihren Lehrstuhl, soweit ich weiß, behalten, unterrichtet weiter. Aber es ist natürlich schon so, bei allem, was sie sagt, bei allem, was sie publiziert, die Leute denken immer zuerst an dieses Gospel of Jesus.
Ja, ja, okay.
Jesus Wife, das ist einfach, ja. Und von daher, sie wird auf immer mit diesem Skandal verbunden sein. Da muss noch ziemlich viel Gras wachsen, bis das mal vergessen ist. Und das ist auch... Tut mir leid, weil ich habe einige Werke von ihr gelesen, weil ich auch auf dem Feld gearbeitet habe. Und das ist wirklich schade. Sie ist eine gute Forscherin. Sie hat viel Wichtiges und Richtiges gesagt.
Sie hat da zu schnell eben vielleicht vertraut, auch weil es irgendwie in ihr Gesamtwerk gepasst hat. Wem hat sie da zu schnell vertraut?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde zunächst einmal behaupten, sie hat auch zu schnell ihren koptologischen Freunden vertraut. Mhm. Und ihren Papyrologen. Natürlich, eben wenn man nicht Spezialist ist auf dem Gebiet und sowas bekommt und das passt wunderbar aufs Lebenswerk, sie wollte, dass es echt ist, klar. Sie hat es aber auch Spezialisten zur Untersuchung gegeben und von denen gibt es einige, die auch dann gesagt haben, es ist echt. Also auch da sind eine Reihe von Fehlern passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Ja. Und natürlich ab dem koptologischen Tagung gab es dann eine ganze Reihe von Leuten, da gab es auch ganze Internetdiskussionen, wo auch das, was ich dir vorstelle, das ist nicht von mir, das sind andere Leute, die das entdeckt haben und auch dann später publiziert haben. Es gibt auch ganze Sonderbände in koptologischen Werken, wo das dann diskutiert wurde, warum das wahrscheinlich ein Fake ist.
Dieses kleine Dokument hat einem ganzen Forschungszweig viel, viel Aufgaben und auch viel Medienecho.
Ja, genau, ganz genau.
Beschert.
Ja, genau.
Nun, einer, der da irgendwie auch involviert war, war dieser Ariel Savar.
Genau.
Er war, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Smithsonian beauftragt und war auch an dieser Tagung in Rom dabei. Und er fand es schon auch, also er hat gesagt mit allen anderen, er war richtig erstaunt und schockiert über diesen Fund und hat danach auch ein bisschen nachgedacht. Was er ein bisschen speziell fand, ist, dass sich die Diskussion über die Echtheit des Dokuments eigentlich nur quasi über den Papyrus selbst, um den Papyrus selbst drehte. Die Schrift, das Alter, aber die Herkunft, wie dieser Papyrus eigentlich in den Besitz von Karen King gekommen ist, das hat irgendwie niemand untersucht. Und sie selber war auch gar nicht, sie hat gesagt, ein anonymer Besitzer, der möchte auch anonym bleiben und hat, das schreibt sie in diesem Artikel, den sie dann verfasst hat, auch. Und es wirkt, als hätte sie nicht ein großes Interesse, da weiter in die Tiefe zu tauchen. Ariel Savar hat das aber dann gemacht. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was ist er gestoßen?
Ja, genau. Vielleicht noch, eben, ich habe schon gesagt, wenn ich einen Text habe, dann stelle ich eine Reihe von Vorfragen. Mhm. Und eigentlich gehört es dazu, dass die Herkunft geklärt ist, woher kommt das. Mhm. Und dann verlässt man sich darauf, dass das gemacht worden ist. Und er holt quasi die Hausaufgaben von Karen King nach. Insofern, wie soll ich das, verzeihlich ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn sie nicht Papyrologin ist, ist das auch, aber es gehört eigentlich dazu, das zu fragen, woher kommt das, wer hat das gefunden, in welchem Kontext ist es gefunden worden, weil das sehr viel aussagt darüber, was es überhaupt soll. Also ist das ein monastischer Kontext oder ist es irgendwo aufgetaucht, wie ist es an die Öffentlichkeit gekommen? Und das ist wirklich nicht gemacht worden, ganz genau. Und sie hat immer von diesem anonymen Sammler gesprochen, der anonym bleiben möchte. Und er ist dem diese Geschichte nachgegangen und hat dann diesen Fritz gefunden.
Das ist der Name.
Der heißt so, genau.
Walter Fritz.
Walter Fritz heißt er. Der hatte in den 80er, 90er Jahren in Deutschland Ägyptologie angefangen zu studieren. Hatte auch Beglaubigungsschreiben von seinen Professoren Munro und Laukamp dabei, die sagen würden, es sei echt. Was aber dann auch nachgegangen ist und dann hat sich herausgestellt, dass das gar nicht stimmt, dass diese Beglaubigungen falsch sind. Aber er hat vor allem diese Figur Walter Fritz aufgearbeitet und das ist eine sehr schillernde Figur. Soll ich jetzt ihm das sagen? Ja. Ist jetzt jemand, der kurz studiert hatte, Ägyptologie, war dann zwischenzeitlich einmal Leiter eines Stasi-Museums in Deutschland.
Gleich nach dem Mauerfall?
Gleich nach dem Mauerfall, ja genau. Hatte da schon Probleme mit zwischen Wahrheit und Dichtung zu unterscheiden, ist dann in die USA gekommen, hat dann Pornofilme war auch noch zwischendurch, hat seine Frau ins Internet gestellt. Seine Frau hat mit esoterischer Literatur Furore gemacht, das er auch unterstützt hat. Also eine sehr, sehr zwielichtige Gestalt.
Er hat sich irgendwie eine Firma unter den Nagel gerissen, eine deutsche Firma unter anderem auch. Seine Frau versteht sich, glaube ich, als Medium und hat quasi Sprüche von Gott und vom Erzengel Michael empfangen, die sie dann in einem Buch auch veröffentlicht hat. Genau, sie hatten eine semi-erfolgreiche Porno-Plattform in den Nullerjahren. Ja. Das ist ein spezielles Konglomerat, was sich da auftut.
Also je mehr man da so hört, desto mehr hat man das Gefühl, vielleicht hätte Karen King doch ein bisschen besser hinschauen müssen.
So ist es ganz genau. Trauschau, wem genau. Ja. Ja. Und sie hat ihn eigentlich immer geschützt. Eben, der wolle anonym bleiben. Und sie hat sich danach auch furchtbar geärgert. Der hat mich so in das Licht geführt. Mhm.
Und wie hat er diese Fälschung hergestellt? Du hast vorhin gesagt, es ist nicht moderne Tinte. Es ist ja irgendwie ein Stück Papyrus. Wie hat er das gemacht?
Ja, es gibt leeren Papyrus. Man findet immer wieder leeren Papyrus in Ägypten. Und er muss sich offensichtlich alten Papyrus besorgt haben. Es ist nicht etwas Neues. Also man könnte ja sonst auch irgendwo, kann man sich auch im Internet bestellen, modernen Papyrus und gar nicht eben, das ist ja auch moderner Papyrus. Das
sind scheinbar gibt es sogar antiker Papyrus, der ab und zu wieder mal auf eBay
ja, erscheint. Genau.
Man kann sich das irgendwo in zwielichtigen Foren
antiken. Wir haben ja bei uns im Museum eine Papyrusrolle. Die war zu, kommt aus dem 3., 4. Jahrhundert und wir haben uns auch immer vorgestellt, was da wohl drin wäre, irgendein verschollenes Evangelium, irgendwas. Und haben dann viel Geld organisiert vom Nationalfonds, das öffnen zu lassen und es war leer. Das war der absolute Frust. Eben war halt bereit gemacht worden, um irgendetwas draufzuschreiben und ist nie dazu gekommen. Ja, ganz großer Frust. Aber eben, falls wir mal zu wenig Publizität hätten, könnte man da noch irgendwie noch ein Evangelium nachliefern.
Das stimmt.
Und das war insofern gut gemacht. Er hat wirklich alten Papyrus genommen, aber wahrscheinlich zu jung, aus dem 8. Jahrhundert, wenn die Radiokarbon-Datierung stimmt. Mhm. Aber auch da gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Auch da, die Resultate wurden nachträglich auf das hingedreht, was man haben wollte.
Ja.
Und erst dann, als Ariel Sabar mit seinen Untersuchungen gekommen sind, mit seinen Artikeln gekommen sind, fiel das Ganze in sich zusammen. Da gab es auch niemand mehr, der das dann für echt hielt.
Und dieser Walter Fritz, der hat sich dann dieses Papyrus bestellt oder gekauft, hat da vielleicht sogar einen Pinsel, hast du gesagt, benutzt.
Ja, genau.
Und aber mit irgendwelcher alter Tinte. Und dann hat er sich hingesessen und gedacht, so jetzt mit dieser interlinearen Übersetzung vom Thomas-Evangelium mache ich hier jetzt mal was und dieses kreditkartenförmige kleine Stück geschrieben.
Und ich glaube, wie er es dann, dieser Walter Fritz, im Mailverkehr mit Karen King gemacht hat, er hat auch nie gesagt, er ist im Besitz von diesem Papyrus und weiß, der ist echt, sondern er hat immer gesagt, er weiß es selber. Also er hat sich selber immer so als der Unwissende gegeben, weil er, das hat er dann, glaube ich, selber auch gesagt, weil seine koptischen Kenntnisse sehr, sehr eingerostet und also wenn auch je richtig existent waren. Aber er hat dann quasi dieser unwissende Täter, der gar nicht genau weiß, um was es sich da handelt, und hat so quasi Karen King diesen Papyrus untergejubelt.
Ja genau, er stützt sich da immer auf Munro und Laukamp, diese gefälschten Gutachten. Einer der beiden soll gesagt haben, dass der Text würde beweisen, dass Jesus verheiratet gewesen sei. Was natürlich auch Quatsch ist.
Mhm.
Auch selbst wenn er echt wäre, ist es Quatsch. Aber natürlich, ja. Aber also, ein Schlaumeier, würde man, muss man sagen. Aber er hat das wirklich klug gemacht.
Ja.
Aber nicht klug genug.
Also dafür aber eigentlich, eben, er hat es hinbekommen, ja. Die Welt wollte betrogen werden.
Was ich jetzt auch spannend finde, ist eben, da kommen diese ganzen Zeitungsartikel und diese Headlines eben, Jesus hatte eine Frau. Und da die erste Frage ist, ist das überhaupt echt? Ist dieser Papyrus legitim? Aber du hast jetzt gerade gesagt, auch wenn er echt wäre, würde eigentlich überhaupt nichts beweisen bezüglich bezüglich, ob Jesus verheiratet gewesen wäre oder nicht.
Ja, genau, das habe ich auch in meinem Vortrag damals gesagt. Das passt in die Theologie des 2., 3. Jahrhunderts. Es gibt kostische Kreise, in denen es kein Problem wäre, Maria Magdalena als Ehefrau von Jesus auszugeben.
Mhm. Aber eben in die heretische, jetzt nicht im
die machen aber, Sinne. Genau, die machen keine Aussage über Jesus selbst.
Ja.
Mhm. Das ist ganz wichtig herauszuheben. Das geht um eine innergnostische Diskussion. Die Gnostiker, bei den Christengruppierungen ist es immer wichtig, ich habe den Mythos vom Sterben und auferstehenden Gott, aber der ist real geworden in Jesus Christus. Ja. Und bei den Gnostikern fällt dieser Realitätsbezug praktisch komplett weg. Mhm. Also die Geschichte spielt keine Rolle. Mhm. Es ist nicht wichtig, ob das irgendeinmal wahr geworden ist. Was für die Christen wichtig war, für die Gnostiker ist es das nicht.
Mhm. Ja.
Das macht es insofern noch schwierig, weil die Gnostiker halt ein man kann die scharfe Linie zwischen Gnostikern und Christen im 2. Jahrhundert und 3. Jahrhundert nicht ziehen. Also die würden sich selbst als Christen bezeichnen und es gibt so viele Kirchenväter, die gegen die Gnostiker schreiben, weil die sitzen in ihren eigenen Gemeinden. Mhm. Also diese Grenze ist fließend.
Mhm. Aber das bringt uns vielleicht noch auf ein gutes Thema zum Abschluss des Podcasts. Nämlich diese Idee, dass Jesus eine Frau gehabt haben könnte und so, das ist ja eine ältere Idee, oder es gibt so verschiedene Indizien. Wir haben verschiedene Sachen schon angesprochen, also diese gnostische Denkrichtung, dann dieses Philippus-Evangelium. Kannst du das also ein bisschen skizzieren, von wo kommt das und wie kommt das quasi ins 20. Jahrhundert und was für eine Eigendynamik hat das da dann?
Ja, genau. Das Problem bei den gnostischen Texten ist, dass die ganz stark mit Metaphern arbeiten. Mhm. Und nur wenn ich die Offenbarung habe, wenn ich die Gnosis habe, wenn ich die Geschichte dahinter kenne, dann verstehe ich diesen Text überhaupt im Zusammenhang. Und Gott sei Dank hat ein Autor namens Irenaeus von Lyon diesen Mythos aufgeschrieben, der uns dann hilft, diese gnostischen Texte zu deuten, weil er liefert den Mythos dahinter. Mhm. Das hilft uns zu deuten, was das ist. Aber wenn ich diesen Mythos nicht im Kopf habe, dann habe ich wirklich nur eine Ansammlung von recht schwierigen, also Aussagen, mit denen man nichts anfangen kann, weil der Schlüssel fehlt. Mhm. Die kann ich aber dann wirklich in jedem Jahrhundert neu deuten und kann die nach Belieben neu zusammenstellen. Und das macht auch die Attraktivität von diesen Texten aus. Sie sind symbolisch, mystisch, schwierig zu deuten.
Und das ist quasi auch das, was dann in der Folge
ganz genau
durchs Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert passiert ist.
Natürlich. Und eben, ich habe schon gesagt, die Gnostiker sind in der Regel leibfeindlich. Mhm. Aber reden von einem verheirateten Jesus. Und wenn ich diese Neidfeindlichkeit unter den Tisch wische, dann kann ich den verheirateten Jesus, der passt wunderbar ins 20. oder Ende 20. Jahrhundert, dann kann ich den da hochspielen. Von diesen Dingen gibt es eine ganze Reihe von Aussagen, die man dann eben so aufspielen kann.
Dann hat er dann plötzlich eben auch Kinder.
Dann hat er dann irgendwann auch Kinder, ja genau. Dann kommt dieser im Islam, wo ich dann eine Blutlinie des Propheten habe, die wichtig ist, und wieder dann das ins Christentum zurückprojizieren. Und das funktioniert, beides funktioniert eigentlich nur, wenn ich das frühe Christentum zu wenig kenne, weil die Christen, bei denen war es von Anfang an klar, wir haben eine neue Familie, wir haben eine neue Gemeinschaft, Gott ist der Vater und wir nennen uns Brüder und Schwestern, und es gibt keine Blutlinie, es gibt keine Verwandtschaft, es gibt zwar einen Jakobus, Bruder des Herrn, der eine Zeit lang die Gemeinde leitet, aber nicht, weil er Bruder des Herrn ist, sondern einfach, weil er jetzt geeignet ist, um diese Aufgabe aufzuführen. Und Paulus kommt auch noch dazu und die anderen kommen auch noch dazu. Wer den Geist Gottes hat, kann da diese Leitung übernehmen. Punkt. Also es ist wirklich nicht, und das ist von Anfang an ganz zentral wichtig, keine Blutsverwandtschaft. Und wenn man die christlichen Texte ein bisschen kennt, weiß man, wie absurd das ist, die Vorstellung einer Blutsverwandtschaft. Die spielt dann aber im Mittelalter wieder eine große Rolle, wo ich halt Adel habe und Blutslinien, die ganz wichtig sind. Und die spielen dann halt im 20. Jahrhundert wieder eine große Rolle, nicht wegen den Blutslinien, sondern plötzlich wieder wegen Sexualität. Und er war verheiratet und es gibt Maria Magdalena und was man dann halt daraus konstruieren kann. Mhm.
Also, dann können wir jetzt sagen, diese These, die dann irgendwie bei Dan Brown und schon in den 1982 mit The Holy Blood and the Holy Grail an die Öffentlichkeit kam, dass Maria Magdalena nach der Kreuzigung von Jesus schwanger war, nach Frankreich flüchtete und sie eigentlich der heilige Gral gewesen sei, die quasi das Kind von Jesus, respektive so seine Blutlinie in sich trägt, das ist völlig erfunden. Jesus hatte keine Kinder. Es gibt null Indizien in dieser Richtung.
So ist es ja ganz genau. Das macht wirklich, das ist absoluter Quatsch. Man muss auch dazu sagen, dass man spielt es in eine gewisse Zeit. Das funktioniert nur, wenn ich das wirklich nicht kenne. Mhm. Dann kann ich solche Dinge aussagen.
Könnte es aber nicht sein, dass der Vatikan in seinen vielen geheimen Dokumenten das einfach unterschlagen hat?
Von denen gibt es auch eine ganze Reihe. Es gibt das berühmte Barnabas-Evangelium, das angeblich in den vatikanischen Verliesen aufbewahrt wurde, das beweist, dass Mohammed der wahre Prophet ist. Ja, genau. Ja, Jesus hat schon den Mohammed verheißen. Ja, also von da, auch da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten. Man muss auch sagen, wir hatten damals das Seminar zu Ben Brown, das war 2004, 2005, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Das ist ein Roman und der wirft Kraut und Rüben durcheinander, der kann Qumran nicht mit Nag Hammadi auseinanderhalten und Aramäisch wechselt er ständig mit Koptisch und einfach das ist, also hat vom konkreten Hintergrund. Es ist einfach eine Geschichte, die erzählt wird. Punkt. Ja. Und daraus dann theologische Aussagen zu machen, ist also, ja, aber sie hat eingeschlagen. Und das hat auch eingeschlagen, weil die Leute einfach zu wenig wissen über diese Zeit. Darum noch einmal, studiert alte Geschichte, kann man bei uns machen. Das ist wichtig. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Dieser Ariel Sabar gegen Ende des Buches holt dazu eine Philippika aus, gegen Universitäten und vor allem gegen die geisteswissenschaftlichen Fakultäten, die allesamt nur quasi ihre eigenen Ideologien vertreten würden. Und das ist wirklich, finde ich, unglaublich schade, weil eben, ich muss zuerst mal koptisch können, um überhaupt das Ding lesen zu können. Ja. Und ich muss ein bisschen über die Geschichte kennen. Und natürlich ist man anfällig für solche Ideologien und für solche Geschichten. Und wenn man nicht aufpasst und nicht sauber arbeitet, kommt es schief raus. Aber dann, so wie er, dann gleich zu sagen, wir schaffen all diese Fakultäten ab und wir wollen nichts mehr wissen und das soll man nicht subventionieren, das ist schon starker Tobak, den er da vertritt. Das finde ich schade. Ja.
Aber ich, gerade der Podcast, den wir jetzt mit dir gemacht haben und wie du uns da aus deiner Expertise erzählen konntest, finde ich, zeigt doch, warum dass das so wichtig ist. Dass da, wenn da ein komischer, kryptischer, grotesker Papyri veröffentlicht wird, dass da Leute da sind, die ihr Fach verstehen, die das anschauen können und sagen können, das sind vielleicht ein bisschen Zweifel angebracht und dann das auch gut belegen können. Von dem her, ich denke, solche spannende Indizien werden immer wieder auftauchen. Die Diskussion um Jesus und seine angebliche Frau Maria Magdalena, die wird wahrscheinlich auch nicht einfach verschwinden. Aber ich danke dir, dass wir dieses Fragment so eingehend miteinander diskutieren konnten. Es war richtig spannend. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.